hört Farm Vision, der Podcast für Zukunftstrends in der Landwirtschaft. Wir sind Patrick Elsner und Paul Hofmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Farm Vision. In unserer Staffel GAP nach 2027 beschäftigen wir uns jetzt schon mit dem, was die Landwirte in Zukunft extrem beschäftigen wird, und zwar wie die europäische Agrarförderung aussehen wird oder aussehen könnte. Wir haben schon ein Interview geführt, besser gesagt mein Kollege Paul Hofmann, in der letzten Folge mit Silvia Bender, der ehemaligen Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium. Demnächst gibt es ein weiteres Interview mit mir, mit einem Europaparlamentarier, damit dazu später mehr. Jetzt habe ich Patrick Heitzmann bei mir im Studio. Hallo Patrick.
Hi Paddy.
Es ist witzig, es ist Patrick und Paddy hier im Raum.
Ja, das hört so mein hier einen beim Bähler voraus.
Also nur mal zur Einordnung. Hallo Patrick, du bist ja schon lange als Referent hier im Bähler tätig. Sag mal, seit wann bist du denn hier?
Ich bin jetzt, in zwei Tagen 3 Jahre hier.
Erst,
ja. Das sind 10% von meinem Vorgänger, vom Herrn Goth.
Den Hubert Goth, den kennen die Südbadener wahrscheinlich in- und auswendig. Das war der Politik-Guru, der GAP-Mensch, der alles immer super erklären konnte. Du bist in seine großen Fußstapfen getreten und deswegen jetzt auch hier bei mir, weil wir wollen jetzt nochmal reinschauen, was sich alles politisch gedreht und bewegt hat in dem Thema, und insbesondere mal auch mal auf den Punkt bringen, was wir eigentlich jetzt schon wissen. Dafür bist du ja unser Mann hier im Haus. Erklär mal, was machst du eigentlich hier?
Ja, gute Frage. Was mache ich? Gefühlt irgendwie alles. Also meine Themenschwerpunkte sind Umwelt und Struktur. Und zum Struktur gehört neben Agrarstruktur natürlich auch die Förderstruktur. Also von Agrarinvestitionsprogramme über eben die GAP bis alles Mögliche eben. Sogar die Betriebswirtschaft gehört theoretisch mit in meinen Arbeitsbereich rein. Und ja, die GAP, das war Thema beim Einstellungsgespräch.
Sogar bei mir, und das ist 10 Jahre her, war die GAP auch schon ein Thema beim Einstellungsgespräch. Patrick, du hast in den letzten Wochen, vielleicht auch Monaten, viele Gespräche begleitet zwischen unserem Präsidenten oder anderen Ehrenamtlichen, immer so in der zweiten Reihe, und Thema war eigentlich immer die GAP nach 2027. Und kannst du mal so ein bisschen uns aus dieser Perspektive mal mitteilen, worum ging es in diesen Gesprächen? Was waren da die besonderen Knackpunkte?
Ja gut, jetzt muss man sehen, die GAP, das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Leider muss man sagen, es sind ja die Einkommen der Landwirte ziemlich stark beeinflusst durch Fördergelder. Die sind einfach darauf angewiesen, und deswegen kein Wunder, dass das so ein großes Thema ist bei der Landwirtschaft. Geht ja hier um die Zukunft und wichtige Einkommensströme, was sich verändern wird. Man muss sich auch betrieblich darauf einstellen. Von dem her, ja, es wurde jetzt die erste Vorschläge zur GAP nach 27 oder zur GAP ab 28 vorgelegt. Davor gab es einzelne Leaks, wo man sich schon die Haare gerauft hat, in welche Richtung das gehen sollte. Und wie gesagt, jetzt sind sehr viele Vorschläge raus. Die ersten Vorschläge der Kommission sind doch sehr überraschend gewesen, wie weitgreifend die waren. Und klar, das betrifft ja jeden Landwirt, der einen Antrag stellt. Das sind die meisten. Betrifft sie existenziell.
Wie siehst du das? Wie sehen die Landwirte derzeit diese Entwicklung? Weil noch betrifft es sie ja noch nicht direkt. Also der gemeinsame Antrag, also den Antrag, den sie dann stellen werden irgendwann in ein paar Jahren, ist ja noch in weiter Ferne. Sieht man jetzt schon die große Betroffenheit eigentlich bei den Landwirtinnen und Landwirten?
Naja, sagen wir es mal so, es war die Überraschung eigentlich, dass es doch eher eine Revolution statt einer Evolution wird. Die letzte Reform ist ja nicht so lange her, und die Landwirtschaft braucht ja lange eigentlich, um sich anzupassen. Die ganze Innovationszyklen, die Investitionszyklen sind groß und greifen lang. Und jetzt verdaut man erst noch vor allem noch die letzte Anpassung, die in der laufenden Förderperiode jetzt immer wieder kam. Sieht man Fruchtwechsel, hier Glötz 8, die Stilllegungsgeschichte. Da gibt es immer noch Anpassungen. Und jetzt spricht man schon von einer neuen Förderstruktur, die dann komplett auf den Kopf gestellt werden sollte. wenn die Landwirtschaft eins braucht, dann ist das eigentlich Kontinuität und die scheint etwas unterbrochen jetzt aktuell mit den Vorschlägen. Klar, es sind immer kontroverse Vorschläge, die da im Raum stehen. Es müssen ja natürlich auch neue Aspekte umgesetzt werden und angesprochen werden. Dann zieht man natürlich politisch mal in eine extremere Richtung. Aber es geht doch deutlich weiter als zuvor gedacht.
Aber wie gesagt, in den Gesprächen, da waren ja Europaabgeordnete, Landtagsabgeordnete, auch Minister dabei. Worauf haben die denn besonders ihre Augen oder ihre Sorgen gelegt?
Ja, sagen wir mal so, es geht ja immer ums Geld. Wäre genug Geld da, dann wären die Probleme und die Sorge gar nicht so groß. Müssen sehen, welche, das sind ja zwei Dinge, die zueinander kommen. Wir haben ja den mehrjährigen Finanzrahmen, den MFR, der quasi den Haushalt für die EU für die nächsten 7 Jahre klarstellt. Und dann haben wir gleichzeitig noch die GAP, die ab dem gleichen Zeitpunkt loslegen sollte und natürlich auf dem Haushalt drauf aufbaut. Die GAP ist ja bisher die größte Haushaltsposte der EU überhaupt. Und von dem her natürlich klar, eng verknüpft. Und jetzt haben sich natürlich die Prioritäten in der Welt stark verschoben. Wir haben, sagen wir, multiple Krise. Gucken wir alleinig zum großen orangenen Mann in den USA. Es gibt die Prioritäten haben sich geändert. Wir müssen Verteidigung besser denken, wir müssen alles Mögliche müssen wir neu denken. Und obendrauf kommt noch die Erkenntnis aus der Corona-Krise. Eigentlich, da hat man kaum flexible Finanzrahmen gestrickt gehabt. Und da kommt so eine mordsdicke Krise rein, braucht neue Gelder, die aber schon alle irgendwo verplant sind. Deswegen hat jetzt der mehrjährige Finanzrahmen schon eine ganz andere Struktur, was natürlich die Leute völlig umtreibt. Plötzlich ist die GAP nicht mehr so wichtig. Wir haben zum einen natürlich noch nie so einen großen EU-Finanzrahmen gehabt, über 2 Billiarden. Und das ist jetzt kein Schmuh erzählen.
Ja, das sind Billiarden, ja.
Das sind Billiarden. Richtig viel Kohle und gleichzeitig dabei hat die GAP weniger Geld.
Also das haben wir auch in der ersten Folge genauer analysiert, wie es da kam, was sind eigentlich die Ergebnisse aus diesen Learnings, aus diesen Krisen. Man hatte in den Krisenzeiten irgendwie eigentlich schon Geld theoretisch zur Verfügung, das war aber gebunden in Haushaltsfonds und davon will man eben jetzt weg. Man will das Geld irgendwie flexibler einstellen und sagt, es gibt gar keinen eigenen Haushalt mehr für die GAP, sondern es gibt ein Mindestbudget, was wir im Endeffekt für die Landwirtschaft rausgeben können und das sind ungefähr 300 Milliarden Euro. Kurz vor 300 Milliarden, ja, also so 290 und ein paar zerquetschte. Ja, das ist das Mindestbudget, damit können die Landwirte oder Landwirte in Europa rechnen, das muss wiederum verteilt werden. Aber das klingt immer noch nach einer großen Summe, ist aber deutlich weniger, als bisher zur Verfügung stand.
Ja, je nachdem, wie man es rechnet, kommt man da bei 21% raus.
Weniger.
20 bis 21% weniger. Angesichts gestiegener Anforderungen an die Landwirtschaft bräuchte man mindestens einen Inflationsausgleich.
Also das heißt mindestens etwas mehr als 20% weniger.
Genau.
Daran sieht man jetzt aber auch schon, die Vorschläge für die neue GAP, für den neuen MFR kamen ja von der Kommission. Und die haben gesagt, so, das wäre jetzt unser Vorschlag. Und seitdem regt sich ja enormer Widerstand. Also sei es auf den Ebenen der Mitgliedstaaten, also auf der Länderebene. Wir haben Landwirtschaftsminister Hauck als Vorsitzender der HMK gehört, der stark gemeinsam mit seinen Länderkollegen dagegen antritt, gegen diese Vorschläge auf allen Ebenen. Wie siehst du denn aktuell die Aussicht für die ganze Weiterentwicklung der Reform, wenn man sich schon so früh so uneinig ist? Was sind denn da jetzt die möglichen Wege?
Die möglichen Wege? Man muss miteinander reden. tatsächlich ziehen die Vorschläge in eine unglaublich unterschiedliche Richtungen. Also die Vorstellungen gehen ja so weit auseinander wie bisher noch nie. Klar, es ist jetzt meine erste GAP, die ich so intensiv mitbegleite. Sonst stand ich bisher immer nur am Rande als BWZ-Leser. Aber muss tatsächlich sagen, das zieht sehr stark in unterschiedliche Richtungen. Und da muss man natürlich zusammenfinden. Gleichzeitig haben wir ja Druck auf den Kessel. Ich brauche einen Haushalt für die EU. Da gibt es wirklich kontroverse Positionen und man wird jetzt diskutieren müssen. Das beginnt ja jetzt nach der Sommerpause wieder zu diskutieren. Es wird
ja, es kommt erstmal noch die Weihnachtspause.
Ach ja, die kommt auch noch, aber klar, das Parlament hat schon darauf reagiert, es rumort, es gärt. Das ist ja gut so, weil so alles können wir hier so nicht stehen lassen. Gibt viele Punkte, wo man stark darüber diskutieren muss. Sei es, was passiert mit ländlichen Räumen, die Zwei-Säule-Struktur, die jetzt eigentlich fallen sollte, laut Kommission, eben die Geldthematik, die gemeinsame Agrarpolitik an sich scheint gefährdet durch die Vorschläge. Da gibt es wirklich viele Kritikpunkte und ich bin gespannt, wie der Prozess weitergeht.
Aber du hast noch nicht gehört, hinter verschlossenen Türen, dass man die ganze Sache komplett absägen möchte und die Kommission dann nochmal von vorne anfangen muss?
Ja, aber das würde da mega Verzögerungen mit sich bringen. Und die Kommission ist ihrerseits überzeugt. Es lässt sich jetzt auch schwer absehen, welche Dinge jetzt die Kommission bereit wäre zu opfern. Wo sie dran, also im Moment bewegt man sich null, es werden jetzt die Positionen abgesteckt und dann, ja, manche Experte sagen, das kann ganz schnell gehen.
Mhm. Ja, meine Vermutung ist auch, dass zumindest ein paar kleine Opfer seitens der Kommission gebracht werden müssen, sonst geht es gar nicht weiter. Wir werden im weiteren Prozess sehen, was das sein könnte. Ich habe so meine Vermutung, wenn ich tippen könnte, wäre es wahrscheinlich Kappung und Degression, was sie gegebenenfalls als erstes aufopfern würden. Ja, weil, was siehst du da?
Das ist
ein Opfer.
Ja, also wenn wir ehrlich sind, die Kappung und die Degression, das wird jetzt zum dritten oder vierten Mal vorgeschlagen. Die steht immer wieder im Raum. Das wird schwierig, auch mit osteuropäischen Staaten durchzusetzen. Und es gibt ja auch Berechtigungen, warum Großbetriebe, klar, es gibt, wenn Betriebe auf wirklich absolute Grundlage produzieren, dann ist es für manche einen schwer zu vermitteln, warum die jetzt unterstützt werden sollen. Aber es gibt auch viele, denk mal an die brandenburgische Sandböde. Unglaublich benachteiligte Gebiete, wenn ihr darauf Lebensmittel zu produzieren, das braucht teilweise schon Unterstützung. Wir sehen hier jetzt vielleicht einfach eine Chance beim BLAV, einfach zu sagen, hey, verstärkt die 1-Hektare-Förderung.
Mhm.
Dann können die Großbetriebe zwar eine Form von etwas weniger kriegen, was man sich so wünscht, aber die kriegen jetzt nicht unbedingt alles gekappt, aber die kleinen Betriebe, die kriegen mehr.
Ja, das ist ja schon lange eine Kompromisslösung, die in den letzten Jahren, ich glaube, schon zwei Reformen mindestens überstanden hat und eigentlich gut gewirkt hat. Aber die eine andere Seite, die halt sagt, wir müssen Geld sparen, und die anderen, die sagen, naja, wir können das Geld halt nicht einfach so raushauen. Ich glaube, die hat sich ja mit dieser Kompromisslösung jetzt nicht unbedingt sehr zufrieden gezeigt. Vielleicht ist ja da auch der Widerstand, diese zu halten, bei den Befürwortern dieser Regelung auch zu groß. Das werden wir alles sehen. Ja,
ja, ich meine, das ist natürlich schwer zu vermitteln, wenn Großbetriebe mehrere Millionen Euro abkassieren. Das muss man natürlich auch transparent machen, in welche Richtung das geht. Und klar, sind da andere Interessensgruppen, die dann auch noch Gelder nutzen würde für ihre Interesse. Also sei es der Naturschutz, der auch eine gewisse Berechtigung hat. Klar, es beginnt der Verteilungskampf. Wenn weniger Geld da ist, dann wird um die Gelder gekämpft. Und ich sehe da eine große Chance in der 1-Hektare-Förderung, dass man da sinnvoll, aber wirklich sinnvoll eine Lösung hinkriegt.
Mhm. Ein großes Problem ist ja, dass wir aktuell viel wissen, dass sich vieles ändern wird in der Richtung, aber die Details kennen wir noch nicht. Und das macht wahrscheinlich auch gerade die Politiker auf Landes- und Bundesebene, so wie es auch im Europaparlament, sehr nervös, weil wie jetzt ein nationaler, regionaler Partnerschaftsplan tatsächlich umgesetzt wird, das ist relativ unbeschrieben derzeit. Wollen wir uns nachher nochmal anschauen? Ich wollte jetzt mal gucken, weil im Bereich des Generationenwechsels oder der Junglandwirteförderung, da ist ja schon ein bisschen mehr bekannt geworden und es klingt ja gar nicht so schlecht. Kannst du mal für uns die Fakten aufzählen? Was plant die EU, um die Junglandwirte wieder besser zu stellen?
Ja, das ist absolut ein wichtiger Punkt, junge Landwirte zu fördern, absolut notwendig. Das hat die EU richtig erkannt, muss man sagen. Das ist gut so. Über die Umsetzung kann man dann diskutieren. Das ist vielleicht ein Punkt, wo positiv darzustellen ist. Und auch einer der wenigen, der richtig konkret jetzt mal einen Vorschlag auf den Tisch legt. Wir haben ja grundsätzlich das Problem, dass wir brutal viele Alte, jetzt sind wir natürlich meine
Nee, das ist Fakten. Also wir können hier nicht darüber reden, aber die Landwirtschaft ist generell überaltert. In Deutschland weniger als in anderen EU-Staaten, aber das ist ein Problem.
Ja, wenn wir ehrlich sind, allein schon die Definition des Junglandwirts bis 40 Jahre gilt mal als Junglandwirt. Das
also ich bin noch keine 40 und ich fühle mich noch jung. Ja,
ja, ich fühle mich auch noch jung. Das ist tatsächlich, da muss man sich die Haare raufen, wenn man noch bis 40 als Junglandwirt gilt. Aber
Lass schauen wir uns doch mal wirklich an die Fakten an. Was ist denn geplant?
Lass mal das mal. Wir haben jetzt im Moment 44% der Landwirte, die sind über 55 Jahre alt. Da kommt ein dicker Knüppel, der in Rente gehen will oder muss, je nachdem. Und nachkommend haben wir Junglandwirte, eben die bis 40-Jährige haben wir noch 12%, die Gruppe ausmachen. Und die EU hat sich jetzt halt einfach das Ziel gesteckt, zu sagen, jetzt wir wollen die Gruppe verdoppeln. Wir wollen 24% der Junglandwirte, also die EU-Kommission hat diesen Vorschlag gebaut. Das ist nur ein Vorschlag, müssen wir immer wieder hochhalten. Aber geplant ist jetzt, dass man die Gelder verdoppelt. Aktuell müsse 3% der Landesmittel eingesetzt werden für Junglandwirte-Maßnahmen. Ich meine, die Flächeprämie, die es jetzt aktuell gibt mit 134, nicht, dass ich lüge, 134 Euro pro Hektar.
Kriegt ein Junglandwirt aktuell extra?
Kriegt ein Junglandwirt, sofern er die recht strenge Kriterien einhält, also Ausbildung und, kriegt er zusätzlich obendrauf als Flächeprämie aktuell. Und das bringt seine Vorteile mit sich, aber ist natürlich eine Flächeprämie. Was macht der Winzer? Was macht der Gärtner? Die haben ja relativ geringe Flächeausstattung, außer, ja klar, im Weinbau wachsen die Betriebe auch, aber
aber nicht im Verhältnis zu einem Ackerbau.
Niemals in dem Verhältnis, das stimmt ja. Und die sind dann auch mit 20 Hektar ganz gut ausgestattet oder ganz gut mit Arbeit ausgestattet. Klar, da gibt es jetzt Vorschläge mit einer Niederlassungsprämie, mit einer versteckten Investitionszulage. Bis zu 300.000 Euro sollte da locker gemacht werden. Existenz.
Für was genau, diese 300.000?
Naja, das ist noch relativ für Investitionsbeihilfe, für Landkaufmöglichkeiten. Zugang zu Land soll verbessert werden. Wie man das rechtlich gestalten will, auch recht interessant, solche Sachen dann umzusetzen. Aber wir sehen immer sehr, dass so ein Junglandwirt oder so ein, überhaupt einen Arbeitsplatz in der Landwirtschaft einzurichten, der kostet alleinig schon 700.000 Euro, steckt da Invest in so einem Arbeitsplatz drin, bis man so den Job von einem Landwirt eingerichtet hat, mit allem, was drumherum sein muss. Da sind dann 300.000 Euro, ja, eine Beihilfe.
Ja, gut, aber man kann ja jetzt nicht ein Startup in der Landwirtschaft, so nennen wir es jetzt mal, ne? Auch wenn es vielleicht in Anführungszeichen nur eine Rufübergabe ist, nicht komplett finanzieren staatlich.
Ja, das ist
aber
schon möglich.
Wie siehst du das? Natürlich, die Verdopplung der Gelder ist natürlich nicht schlecht. Punkt. Ne? Aber die Diskussion startet ja auch zwischen jungen und alten Landwirten in die Richtung, ja, wie sollen wir weg von der Flächenprämie, also die jungen Landwirte nicht nur über die Fläche zusätzlich fördern, sondern ihnen praktisch ein Startkapital an die Hand geben. Ich weiß, das haben wir auch schon hier im BLAV vor 6, 7 Jahren haben wir das auch schon diskutiert. Und soweit ich weiß, waren einige jungen Landwirte von der Lösung gar nicht so unangetan.
Ja, klar. Ey, das muss man sehen. Hier im Süden haben wir sowieso kleine Strukturen. Die volle Junglandwirteprämie auszureizen bei bis zur 120 Hektar Grenze, wie es aktuell ist, schafft nicht jeder. Und eine Hofstelle muss ich einrichten. Das heißt, wenn ich Winzer bin, wenn ich Gärtner bin, dann habe ich halt eine geringere Flächeausstattung. Ich habe aber trotzdem die Maschine. Ich habe die ganze. Ich kann ja Geld gebrauchen. So ist ja nicht. Das direkt von der Fläche abhängig zu machen, das ist so manche ein Agrarökonom bemängelt das zu Recht, dass das jetzt dann wieder auf die Pachtpreise drückt. Das kriegen ja viele schnell spitz, dass da wieder Geld vorhanden ist. Und wenn ein Junglandwirt kommt, dann ach ja, gib mir einen Teil von ab. Unser Präsident berichtet schon von Fällen, da sind Junglandwirte, die nutzen die Junglandwirteprämie, um Fläche zu akquirieren. Das heißt, die geben das direkt weiter.
Das sind Flächeneigentümer, die nutzen die Junglandwirte aus, um ihre Prämie zu bekommen.
Ja, oder die Junglandwirte versuchen, sich Fläche zu sichern, indem sie sagen, ach, ich kann noch ein bisschen mehr Pacht zahlen. Im ersten Moment, aus ökonomischen Gründen gesehen, logisch. Aber ja. Die Flächeprämie wird öfters mal, weckt Begehrlichkeit bei allen anderen drumherum.
Mhm. Also hast du da aus eurer Sicht irgendwie eine Tendenz, die du mitbringen möchtest? Lieber mehr, sagen wir mal, Starterpaket oder Flächenprämie?
Also die Tendenz geht ja natürlich Richtung Starterpaket. Also was heißt Starterpaket? Einfach eine Unterstützung, sei es Investitionsbeihilfe oder wenn ein Junglandwirt anfängt, dann hat er oftmals irgendwelche Investitionen zu tätigen. Also das macht dann schon mehr Sinn.
Mhm.
Vor allem, dass man dann eben die Kleine da mitnimmt. Man spricht ja immer von der Kleine, die man fördern will und das wäre eine Möglichkeit.
Ja, was ich jetzt spannend finde an diesem ganzen Projektgenerationenwechsel, den die EU-Kommission unter Christopher Hansen ganz zu Recht, ganz nach oben hängt, und das merkt man auch, wenn man Christopher Hansen in seinen Reden zuhört, die junge, neue Generation, die ist eben sehr, sehr wichtig und nicht nur, weil die Fakten dazu stehen, dass die Landwirtschaft überaltert ist. Und da läuft ja ein größeres, übergreifendes Projekt, und das ist ja schon ein bisschen angedeutet. Das sind nicht nur mehr Geld, das die Landwirte, Junglandwirte haben sollen, also sie sollen besseren Zugang zu Flächen, bessere Finanzierungsmöglichkeiten bekommen, Qualifikation und Weiterbildung soll verbessert werden, gerade bei den Jungen. Und angemessene Lebensverhältnisse im ländlichen Gebiet, klar, ne? Also man muss den ländlichen Raum auch so gestalten, dass er attraktiver wird, dass öffentlicher Nahverkehr funktioniert, dass Schulen da sind, Krankenhäuser etc. Aber einen Punkt, den finde ich jetzt besonders interessant, und da heißt es eigentlich in erster Linie Unterstützung in der Erbfolge. Also ein Teil dieses ganzen Strategiepakets der EU sagt Unterstützung bei der Erbfolge. Also die Landwirte, Junglandwirte sollen in der Erbfolge irgendwie rechtlich besser gestellt werden. Und wenn man das ein bisschen genauer anschaut, dann heißt es, dass die Einbeziehung relevanter Aspekte des Generationswechsels bei der Erbfolge sowie die Einbettung von Renten- und Betriebsübergangsreformen in nationale gesetzliche Rahmen. Daraus interpretiere ich jetzt, wenn man dann gleich auch nochmal auf die nationalen, regionalen Partnerschaftspläne kommt, dass die EU sagt, jedes Mitgliedstaat schaut es sich an und sagt, okay, deine rechtliche Erbfolge na im nationalen Recht ist so angelegt, ist in Ordnung. Du kriegst Geld, und wer das nicht macht, kriegt kein Geld.
Ja, das ist so der Gedanke von den nationalen und regionalen Partnerschaftsplänen. Ich meine, jetzt der Ansatz, die Abfolgegeschichte und so, das kommt ja nicht von ungefähr. Guck mal Richtung Großbritannien, da gab es eine Erbschaftssteuerreform. Da sind ja einige Landwirte auf die Bäume gegangen, weil da gibt es ja unglaubliche Abgabe. So ein Betrieb, der sollte als Ganzes übergeben werden können und nicht irgendwie noch Steuern davon abgeben müssen, weil ich meine, die Rentabilität ist eh nicht so groß in der Landwirtschaft. Es gibt schon die Notwendigkeit, hier zu gucken. Und klar, ich muss eine Lösung schaffen, dass der Betrieb weitergeht, weitergegeben wird. Oftmals ist das ja auch die Landwirte haben ja wenig in Altersrente investiert, viele, weil sie einfach vom Hand in den Mund leben. Ich muss garantieren, dass quasi der Betrieb weitergegeben werden kann und dann mache ich das natürlich durch gesetzliche Rahmenbedingungen, dass keine Erbschaftssteuer fließt, dass irgendwelche Rentenansprüche für die Abgeben interessant sind, dass die überhaupt zahlen können. Ich kann in Rente gehen, sonst lebe ich ja vom Existenzminimum. Das kann man ja keinem Landwirt antun oder will man keinem antun.
Also im Kern geht es ja darum, dass die alten, die übergebenden Landwirte, die potenziell übergebenden, auch wirklich den Betrieb abgeben und nicht ihn aus Grund der Altersvorsorge so lange wie möglich behalten.
Genau.
Ja, und der Erbfolge und etc. Ne? Wie siehst du da Deutschland aufgestellt?
Ja gut, was war schade, wir haben ja recht sehr viele alte Landwirte und wir hatten ja mal die Hofabgabeklausel drin, da gab es ja rechtliche Bedenken, warum sie zurückgenommen wurde. Ich denke, man muss es einfach attraktiv schaffen für die Landwirte, dass sie abgeben können. Weil ich denke, es sind sehr viele alte da, die abgeben wollen.
Konkreter gesagt, meinst du, Deutschland müsste bei sich im nationalen Recht nachschärfen, um vielleicht hier Geld zu bekommen? Oder ist es da irgendwo eine kleine Baustelle, die sich da auftut?
Naja gut, ich bin jetzt kein Rente-Experte, sagen wir es mal so, aber die Rente, die in der Landwirtschaft ausgezahlt sind, die sind doch klar, natürlich, man kriegt das, was man eingezahlt hat. Aber aus bestehender Situation raus ist das schwierig. Auch die Alterskasse ist ja recht belastet, weil immer weniger Landwirt werden. Und wir sehr viele Alte haben, da brauchst du natürlich einen Zuschuss, diesen vielleicht besser zu sichern, wäre so eine Möglichkeit. Aber
Ja, auf jeden Fall zeigt uns diese Konstrukt, den wir jetzt hier mal schon mal im ersten League oder in der ersten Situation mal sehen, wie die Denkweise ist, die Zukunft im Grundsatz, ne? Die EU hat eine Strategie, einen Plan, Generationswechsel und hat da verschiedene Kernpunkte mit drin, Ziele mit drin reinformuliert und hat gesagt, also das ist unser Ziel und dafür gibt es Geld. Und im nächsten Schritt, jetzt schauen wir uns mal diese nationalen, regionalen Partnerschaftspläne an, NRP können wir sie auch jetzt nennen, die dann praktisch das ausgehandelte, ich will jetzt sagen, Vertragsformular ist zwischen dem Mitgliedstaat und der EU-Kommission. Ja, und da wird festgelegt, also das und das soll es geben und dafür kriegst du Geld. Oder kannst du es nochmal für uns und unsere Hörer nochmal mit deinen Worten erklären, sodass wir das verstehen, was dahinter steckt und auf Grundlage natürlich von dem, was wir bisher wissen.
Ja, klingt kompliziert. Nationale und regionale Partnerschaftspläne. Bisher haben wir ja nur unseren GAP-Strategieplan, der quasi von der EU vorgegebene Ziele umsetzt auf nationales Recht. Und das sind 1200 Seiten. Das durchzulesen, wenn es die Suchfunktion am Rechner nicht gäbe, hätte ich da verloren. Das hat sicherlich am Stück noch kein Mensch durchgelesen. Das ist eine komplexe Sache. Der Ansatz der EU, den verstehe ich. Ich meine, wir haben in letzter Zeit gesehen, dass Polen und Ungarn sich gegen Reformen gesperrt haben. Irgendwelche Notwendigkeiten mit nationalen Alleingänge oder mit nationalen Befindlichkeiten ein bisschen blockiert haben. Verstehe ich den Ansatz, dass man sagen will: Hey, ich mache jetzt einen Plan mit jedem einzelnen Mitgliedstaat, der nicht nur die GAP umgreift, sondern weitere Politikbereiche, ganz viele mit reinspielen. Und Geld gibt es erst, wenn Meilensteine erreicht wurde.
Da muss ich kurz einhaken. Macht die EU-Kommission dann jeweils einen Partnerschaftsplan mit einem Mitgliedstaat oder sind es mehrere für verschiedene Bereiche?
Also, so wie ich das verstanden habe, gibt es nur ein nationaler regionaler Partnerschaftsplan mit einem Land und dann mit dem nächsten wieder ein. Das heißt, es sind Einzelverhandlungen zwischen Kommission und den Ländern, den Mitgliedstaaten. Und ich meine, insofern macht es Sinn, wenn man das dann irgendwelche Reformen, Neuerungen anknüpft und sobald die nicht erreicht wurde, gibt's kein Geld oder gibt eben Geld. Der Ansatz verstehe ich. Ich muss ehrlich sagen, das ist ein spannendes Konzept. Das allerdings so ein bisschen das Parlament ausklammert, muss man sagen. Ich habe das Konzept gelesen und dachte, oh.
Da müssen wir uns doch ganz kurz erklären, welche Rolle hatten das Parlament, also das Europäische Parlament, bisher gehabt bei diesen Strategieplänen?
Naja, jedes Parlament hat, das stimmt darüber ab. Ich meine, die Vorschläge kommen dann von der Kommission, die werden in der Agrarausschüsse oder in den entsprechenden Ausschüsse dann diskutiert. Und dann stimmt man zu oder stimmt oder lehnt sie ab oder fordert gewisse Anpassungen. Der klassische Trilog. Und der wäre in dem Zusammenhang etwas ausgehebelt. Da wäre das Parlament ein bisschen entmachtet.
Also nicht nur ein bisschen, sondern in dem Rahmen eigentlich komplett. Also die Kommission und Berlin, in dem Fall mit der Bundesregierung, handeln den regionalen Partnerschaftsplan aus und dann ist er fertig.
Genau, dann ist er fertig. Und dann kann man klar messen, welche Erfolge wurde schon geschafft, welche Meilensteine erreicht, kann ich Geld auszahlen, kann ich Geld erhalten oder ja, nein. Ganz, ganz, ganz einfach. Die liefern ihre Meilensteine und dann gibt's Geld.
Ja, und dann gibt's Geld. Klingt einfach. Und wenn man jetzt wirklich anschaut, wie diese nationalen Strategiepläne bisher abgelaufen sind und wie wahnsinnig kompliziert, das war auch wegen verschiedenen Abstimmungsrunden und Beschlüssen, die dazwischen immer reingekrätscht sind, dann ist man eigentlich vielleicht doch ein bisschen erleichtert, dass das jetzt ein leichterer oder vermeintlich einfacher Plan ist, der da rauskommt.
Ob es einfacher ist, ist die Frage. Also ich sehe den GAP-Strategieplan, ich sehe die ganzen Begleitausschüsse, den nationale, die regionale, in dem ich dann auch Mitvertreter sein darf vom BLV her. Sehr viel Bürokratie in dem GAP-Strategieplan, den wir jetzt haben. Mit der ganzen Änderung, jedes Jahr wird da 1, 2 Änderungsanträge gestellt, bis die durchgehen, Bürokratie bis zum Umfallen. Und da hätte ich die Sorge, dass das sich im nationale und regionale Partnerschaftsplan fortsetzt. Dass dann noch weitere Politikbereiche mit dabei sind, die dann auch noch durchdiskutiert werden müssen.
Eben drum, das war ja vorhin auch meine Frage, weil ich ja tatsächlich am schockierendsten finde, wenn alles über einen Plan abgewickelt werden muss, dann ist das ja nicht nur, wie hast du gesagt, 12.000 Seiten, sondern für die Landwirtschaft.
Davor war es 1200 Seiten, ja.
1200 Seiten für die Landwirtschaft, das wird ja dann, ja, also das wird ja nicht nur doppelt oder dreifach, das wird ja ein Riesenbatzen, den man da ein Stück durchdiskutieren muss.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es 600 Seiten werden. aber ich finde die Idee nett, dass man darüber diskutiert, aber ich sehe einen ganz großen Knackpunkt, und zwar das Einstimmigkeitsprinzip bei den Mitgliedstaaten. Soll jetzt ein Mitgliedstaat sich dahingehend beschränken, dass er hinterher den Knüppel zwischen die Beine geschmissen kriegt, wenn er keine Reformen bringt? Das ist schon ein hartes Instrument der Kommission, um durchgreifen zu können auf den einzelnen Mitgliedstaat. Klar, in den Verhandlungen kann dann jeder Mitgliedstaat ziemlich draufdrücken und sagen, hey, ich will jetzt das und so scharf machen wir hier deine Reformen nicht. Sonst stimme ich hier nicht zu.
Mhm.
Aber
dann kriegt er ja kein Geld.
Ja, aber es besteht die Gefahr für sehr viel nationales Geklügel.
Ja.
Sagen wir mal so. Und hinterher wird ja der Staat, dann der Mitgliedstaat wird ja der EU-Kommission eine verdammt harte Waffe in die Hand geben, die quasi eben die EU-Kommission berechtigt, dem Mitgliedstaat kein Geld zu geben. Also ich kann mir da vorstellen, dass ja, es bietet Chance für Staaten, die gern mal sich querstellen in der Diskussion, aber es bietet auch ein Risiko für Staaten, die sich jetzt dazu verpflichten und dann irgendein Punkt auftaucht, wo sie dann sagen, ach man, da kann ich hier jetzt aufgrund meiner politischen Lage im Land nicht mitgehen.
Das ist jetzt das Thema, oder was unter dem Begriff Renationalisierung umhergeistert.
Genau.
Dass die einzelnen Mitgliedstaaten praktisch nicht weggehen von einer gemeinsamen europäischen Vision, wenn man es positiv ausdrücken möchte, Ziele, sondern die Ziele wieder verstärkt auf eine nationale Ebene schieben. Und je nachdem, welches Land seine Ziele setzt, und ganz banal, das eine sagt, ich will sehr viel Umwelt- und Naturschutz fördern, dann wird das wahrscheinlich bei der EU-Kommission dankend angenommen, Richtung Nachhaltigkeit etc. Wenn wir einen Mitgliedstaat haben, der sagt, ey, ich will hier Geld in die Betriebe reindrücken, so viel wie geht, weil die brauchen das, dann könnte sich die EU da querstellen und im Endeffekt gibt es dann Streit bis hin zu einem Kompromiss, wo dann in einem Land andere Ziele gefördert werden als in einem anderen. Das ist eigentlich so ein Knackpunkt, den wir hier haben und den wir unter Renationalisierung sehen.
Genau, das ist der ganz, 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 ganz große Knackpunkt, den ich da in dem Vorschlag sehe. Und deswegen wäre ich ja nicht ganz böse, wenn die nationale, regionale Partnerschaftspläne entfallen. Der Minister Haug hat das ganz gut angesprochen bei einer seiner Rede, dass eigentlich die GAP oder die gemeinsame Agrarpolitik eigentlich der erste und eigentlich überhaupt der einzige wirklich vergemeinschaftete Politikbereich der EU ist. Und das müssen wir immer sehen. Wir haben hier einen gemeinsamen Wirtschaftsraum. Wir setzen mit der GAP strenge Regeln, die für alle gelten. Und wenn wir jetzt dann mit den NAPs drauf rausgehen, die Sache zu, ja, einzelstaatlich zu regeln, dann haben wir die Gefahr, dass es keine GAP mehr gibt, also keine gemeinsame Agrarpolitik, sondern nur noch eine Agrarpolitik.
Mhm.
Eben, wie gesagt, finanzschwache Staaten können das, wir haben eine Kofinanzierung von jetzt vorgeschlagen 70%. Das heißt, habe ich finanzschwache Staaten, die werden sich natürlich darauf beziehen, dass sie die Direktzahlungen oder wie man es heutzutage nennt, die Einkommensgrundstützung voll hochschraubt. Die ist 100% aus der EU finanziert und nichts aus dem Mitgliedstaat raus, dann kriege die, dann sag, guck mal Richtung Ost, dann gibt es osteuropäische Staaten, die machen 100% Direktzahlung, ohne irgendwelche Kopplungen und dann guck mal, wahrscheinlich wird es bei uns so laufen, dass man dann guckt, mehr auf Agrarumweltmaßnahmen zu gehen. Da haben wir dann nur eine 70-prozentige Kofinanzierung, mhm. Das heißt 30% muss vom Mitgliedstaat entsprechend kommen. Dann geht es da mehr auf Agrarumweltmaßnahmen. Das heißt, bei uns steigt die Auflage. Manch ein Betrieb kann da nicht mithalten. Jetzt haben wir jetzt schon in Fakt manchmal die Kritik aus dem Ackerbau, dass es wenig ackerbaufähige Maßnahmen gibt. Und gleichzeitig haben wir dann die andere europäische Kollege, die dann in der Produktion unterstützt werden. Wir haben eine Marktverzerrung, eine unglaubliche Wettbewerbsverzerrung.
Also da spielt jetzt auch eine Rolle dieses Thema, dass es die einkommensstützende Maßnahmen, dass die gebunden sind an Umweltstandards. Na, wir kennen das Schimpfwort Glötz, was wir jetzt in dem Rahmen bisher uns rumgetrieben hat. Diese Konditionalitäten soll es ja in Zukunft nicht mehr geben, nicht so konkret. Das neue Begriff ist Farm Stewardship. Ist das nicht dann so eine Ebene, mit der dann genau diese Bedenken, die viele gerade rumtreiben, dann aufheben könnte? Oder wissen wir einfach noch zu wenig über diese Farm Stewardships?
Ich würde sagen, ja, alte Geschichte, neu im Gewand. Klar, die Glötz und die GAB, die Grundanforderungen an die Betriebsführung, das soll vom Begriff her entfallen, soll flexibler werden. Es heißt hinterher halt Farm Stewardship und Protective Practices. Letztlich haben wir das Gleiche. Was zuvor Cross Compliance hieß, sicherlich werden die Ansprüche ein bisschen runter. Wenn es weniger Geld gibt, dann kann ich nicht so viele Ansprüche setzen. Es wird auch, was teilweise sinnvoll ist, auch vom Mitgliedstaat vereinfacht. Also es gibt Themen, die sind natürlich in Spanien viel anders als bei uns. Guck mal jetzt Richtung Entwaldungsverordnung. Spanien, klar, da haben wir eher ein Problem mit Entwaldung, was wir bei uns nicht haben. Es muss schon regionaltypisch eine gewisse Anpassung geben. Aber die Gefahr besteht halt, dass die Unterschiede zu groß sind. Mhm. Dass dann verschiedene Mitgliedstaaten kaum Ansprüche haben, während wir hier im westlichen Europa wahrscheinlich zu hohe Ansprüche setzen. Mhm.
Ja, das wird extrem spannend, wie wir damit umgehen können. Auf der anderen Seite, ich habe gerade, wenn du gesprochen hast, über so eine Idee gesprochen, naja, warum macht man denn nicht einen nationalen Partnerschaftsplan, der praktisch auf alle Mitgliedstaaten umgelegt wird, um eine Gleichheit zu wahren? Hier ist ja noch ein Punkt nochmal, dass die Kommission immer mit reinbringt, dieses Mindestbudget ist kleiner, ja, aber so das Wording, ihr habt ja alle noch die Möglichkeit, über die NLP dieses Budget aufzustocken oder mehr Geld in die Landwirtschaft zu bringen. Da ist natürlich auf der einen Seite, kann man sagen, also das Land, das am cleversten hier eine Lösung findet, über eine andere Querfluss Geld in die Landwirtschaft zu bringen, wird dann die Landwirtschaft die besser stellen können. Auf der anderen Seite weiß ja jeder Mitgliedstaat genau, welche Needs die Landwirtschaft explizit hat und wie ich da Geld reinbringen kann. Aber grundsätzlich, wie schätzt du das ein, die Möglichkeit über den NRP, dieses Mindestbudget, über also Einkommensstütze etc. weiter aufzustocken?
Ja, das ist ja das große Argument vom Christoph Hansen, dass er sagt hier, ihr habt ja mehr Geld zur Verfügung. Zuvor hat man natürlich die Töpfe, die waren beschränkt für die einzelne Maßnahme. Unglaublich viele Töpfe, verstehe ich, dass man die entschlacken will. Aber jetzt haben wir das Problem, klar, jetzt das Mindestbudget für die Landwirtschaft, die knapp 300 Milliarden, die sind geringfenced zu Neudeutsch, die gibt es nur.
Ich muss geringfenced.
Ja, furchtbar, furchtbar. Die sind festgeschrieben, Punkt.
Festgeschrieben, geringfenced, das klingt nach, naja, will ich nicht näher auf.
Ja. Also muss ja alles hip werden heutzutage.
Ja, okay. Also festgelegt.
Festgelegt, die sind fest zementiert und dann habe ich die Möglichkeit über die Partnerschaftspläne weitere Gelder zu akquirieren. Ja, viele Maßnahmen für den ländlichen Raum sind dann ausgelagert, das sind dann die Off-Farm-Möglichkeiten, Unterstützungen.
Off-Farm, nicht Landwirtschaft.
On-Farm, Off-Farm. Also die Direktzahlung wäre dann On-Farm und alles, was etwas so außenrum ist für den ländlichen Raum, wäre dann Off-Farm. Mhm. Aber die sind nicht festgeschrieben, geringfenced. Gott, ich will weg mit dem
Anglizismus. Du hast mir am Anfang gedroht, dass du nicht im Podcast kommen kannst, weil du so viel Dialekt schwätzt. Jetzt machst du zu viel Dinglisch und komische Anglizismen.
Badisch-Englisch.
Bad-Englisch. Nee, also Ring-Fans.
Furchtbar, das heißt leider so. Da schauen wir mal, dass wir bessere Begriffe für finden. Eben die Gefahr ist natürlich, das Geld ist vorhanden. Aber es kann für ganz viele verschiedene Politikbereiche verwendet werden. Der Bereich, in dem die Agrarpolitik mit drin ist, das sind dann immer noch 800 Milliarden. 800 Milliarden, riesengroß. Aber das sind da andere Bereiche mit drin, die sich an denen Töpfe bedienen können. Ich habe ein ganz drastisches Beispiel gehabt, wo dann quasi auch noch sozial Förderung mit reinkommt, dann kann man unter Umständen die Wegebauförderung für die Landwirtschaft konkurriert dann um die Förderung für den Bau von einem neuen Kindergarten. Durch das, dass ich das nicht mehr so festgeschrieben habe, bleibt das variabel. Variabilität ist ja schön, aber ich habe dann Verteilungskämpfe. Verteilungskämpfe zwischen Sozialbereich, zwischen Landwirtschaft und Nahversorgung und.
Ja, dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, Bau von Wegen, Landwirtschaftswegen, das bringt Christopher Hansen, glaube ich, wirklich dann konkret so ins Spiel. Für mich ist das wirklich sehr abstrakt und hast du vielleicht eine bessere Lösung oder ein konkretes Invest, wo gefördert werden müsste? Ich habe jetzt, oder sagst du, ja, Wirtschaftswege, das ist schon gut, wenn die funktionieren.
Ja, Wirtschaftswege ist ein Teil von vielen. Ich als alter Schwarzwälder, großer Fan des Betriebszusammenlegungsverfahrens, das ist das sogenannte Schwarzwaldverfahrens. Die große Wege im Wald, die den Wald besser erschließen, die Wirtschaftlichkeit erhöhen. Das wird ja auch von vielen Wanderern genutzt. Das hat ja auch einen Naherholungsvorteil. Aber hier haben wir tatsächlich ein Invest in die Wirtschaftlichkeit in der Landwirtschaft, die Produktivität steigert und ja auch noch andere Teile zur Verfügung steht. Wirtschaftsfähige sind ein altes Thema, aber die Infrastruktur braucht jede Wirtschaft, um gestützt zu werden. Das ist ein ganz kleiner Teil. Das ist nicht der Hauptpunkt, ein ganz mini kleiner Teil. Aber wenn man da in dem Bereich quasi konkurriert mit Sozialförderung oder mit, das ist schwierig. Also eine gewisse Festschreibung wäre in dem Sinn nicht schlecht, dass man den Verteilungskampf nicht so intensiv führen muss.
Im Endeffekt legt dann überträgt die EU-Kommission diesen Verteilungskampf, den sie vielleicht intern feuern müsste, auf europäischer Ebene einfach weiter bis rauf runter auf die Kommune.
Ja, das ist wirklich viel zu diskutieren. Ich brauche Flexibilität, aber zu viel Flexibilität, der Staat schon wieder, dann öffnet das dann wieder die Tür und Tor, dass man dann längst immer einhändig denkt in der EU.
Ja, ich glaube, das ist dieses Problem, was uns begleitet, so seit Ewigkeiten in dieser Reformpolitik der GAP. Man kommt nicht raus aus einem guten Verhältnis zwischen Regionalisierung und Bürokratie. Man kommt nicht raus, eine gescheite Lösung zu finden, die auch Gemeinwohlleistung in der Landwirtschaft richtig zu finanzieren. Plus, und das ist, glaube ich, der Neckbreaker in dieser Reform, dass man wirklich mal viel weniger Geld zur Verfügung hat, um die ganze Sache aufzustellen. Und plus, das finde ich eigentlich auch eine spannende Sache, du hast es eingangs gesagt, man macht jetzt eine Revolution. Ja? Und eine Revolution, die dazu führt, Direktzahlungen oder das Säulensystem abzubauen. Und spannend ist ja, dass ja die Sichtweise der Bauernverbände eigentlich perspektivisch auch in die Richtung geht. Also wir können ein Ausfaden der zweiten Säule, der Säulemaßnahmen, der Direktmaßnahmen schon sehen, aber jetzt nicht mit dem nächsten Schritt. Ne? Ich glaube, zusammengefasst haben wir jetzt hier eine sehr doofe Situation, in die uns die Kommission reingebracht hat, aber auch eine Situation, die sich schon seit langem andeutet. Ja?
Ja klar, es deutet sich schon vieles an in der gesellschaftlichen Diskussion. Mehr Agrarumweltmaßnahmen zu stützen und aber eben mit dem nationalen regionalen Partnerschaftsplan, ich sprich's gern aus.
Wir sind ja froh, dass wir noch keinen englischen Begriff dafür haben.
Der kommt noch. Die Chance, dass jetzt auf Einzelmitgliedstaaten dann doch wieder auf alte Instrumente zurückgegriffen wird mit Direktzahlung. Die ist leider auch groß.
Mhm.
Und wir kennen ja die gesellschaftliche Diskussion und leider ist die Landwirtschaft ja auch abhängig von diesen Subventionen. Wenn man jetzt eine gesellschaftliche Veränderung haben will, dann muss man der Landwirtschaft sehr viel Zeit lassen. Und die Landwirtschaft, baue ich einen Stall, für einen Stall zahle ich 20 Jahre ab. Ich muss die lange Investitionszyklen mitdenken und wenn ich Veränderung will oder fordern will, dann muss ich der Landwirtschaft mindestens die Anpassungszeit lassen.
Mhm.
Und von dem her lieber Evolution statt Revolution.
Ich glaube, darüber können wir gerne nochmal in einer anderen Runde sprechen. Ich werde dich definitiv nochmal einladen, weil du extrem wichtig bist, um die ganzen Sachen nochmal auf den Punkt zu bringen, weil wir jetzt wirklich vorhaben, nach und nach diesen Prozess in diesem Podcast zu begleiten und spätestens dann, wenn es wirklich an die konkreten Maßnahmen geht, dann wirst du sicherlich Dauergast bei uns sein.
Dann komme ich zum Schimpfen.
Zum Schimpfen, natürlich. Du darfst schimpfen, aber du musst auch erklären. Unser nächster Gast, ich bin im Gespräch mit dem Europatagsabgeordneten Norbert Linz. Der kommt zu mir ins Gespräch und ich wollte dich mal fragen, was soll ich ihn denn aus deiner oder aus Sicht des BLAVs unbedingt fragen?
Oh Gott, Paddy, über die Frage habe ich lang nachgedacht. Ja,
ich frage ihn nicht nach seinem Lieblingsessen. Oder vielleicht doch. Aber das sollte nicht die Frage sein, die du mir mitgibst.
Das ist ja immerhin ein Markus Söder.
Ja. Da kennen wir die Antwort.
tatsächlich, es gäbe viele zu fragen. Sehr, sehr viel. Aber die prägnanteste Frage, das ist echt schwierig. Eben die Frage, schaffen wir es, diese Reform noch zu einer Evolution zusammenzubiegen? Ich meine, die letzte Reform ist nicht lange her. Es gab viele Umbrüche, viele Anpassungen, die notwendig waren. Es gibt noch viele Anpassungen. Können wir das hier nicht eher zu einer Evolution hinkriegen? Andererseits denke ich mir, boah, bei der ganzen Auflage, bei dem ganzen System, wie will ich die Bürokratie garantieren? Es gibt ganz viele furchtbare Vorschläge, wie zum Beispiel die Bedürftigkeit, die im Raum steht.
Mhm.
Mit sich die Bedürftigkeit. Ich glaube, kein Landwirt will sie als bedürftig definieren. Er hat einen Anspruch auf die ganze...
Das ist der völlig falsche Weg. Also dieses Narrativ der Bedürftigkeit ist absurd falsch, muss man wirklich mal so sagen. Ja?
Genau, da sind solche Sachen drin, die drohen mit Bürokratie. Die versprechen es fast schon, dass es bürokratisch wird. Und wenn man das mal erlebt, wie die Brüsseler Blase so läuft und funktioniert, ich sag mal so, eine gewisse Betriebsblindheit für Bürokratie ist da vorhanden. Also ich glaube, Frage Nummer eins, wie stellt das Europaparlament eine bürokratiearme Reform vor? Oder wie stellt sie sich vor?
Das ist eine sehr gute Frage. Die nehme ich auf jeden Fall mit.
Danke.
Patrick, super, dass du da warst. Hat mir sehr viel Freude bereitet und wie angekündigt, kommst du ganz sicher nochmal. Und jetzt bist du auch gleich wieder weiterhin beschäftigt. Ein Stockwerk oben drüber in deinem Büro. Und ich glaube, da gibt es auch eine Menge Themen, die dich gerade rumtreiben. Also davon und dazu auch noch ganz viel Glück und Erfolg.
Vielen Dank. Erfolg haben die Bauernverbände immer.
Ja. Und damit schließen wir die Runde.
Das war ein Podcast von Wir Landwirten Media. Für alle, die Landwirtschaft leben.